Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finanzdialog,
dem Podcast rund um Vermögensaufbau, kluge Entscheidungen und die Frage, wie Geld im echten Leben sinnvoll für Sie arbeiten kann.
Heute sprechen wir über ein Thema, das viele unterschätzen. Es geht um den steueroptimierten Sparplan. Also nicht einfach nur, wo spare ich monatlich 200, 500 oder 1000 Euro, sondern vor allem, wie spare ich so, dass am Ende möglichst viel von der Rendite bei mir bleibt.
Denn viele Menschen achten beim Sparplan auf den ETF, auf die Rendite, vielleicht auch noch auf die Kosten. Aber der steuerliche Rahmen wird oft erst dann interessant, wenn zum ersten Mal Abzüge auf dem Auszug auftauchen. Und dann kommt schnell die Frage, Moment mal, ich investiere doch langfristig, warum gehen denn jetzt schon Steuern ab?
Genau darüber sprechen wir heute. Was bedeutet steueroptimiert überhaupt? Welche Fehler sehen wir häufig? Und worauf kommt es an, wenn man Vermögen nicht nur aufbauen, sondern auch intelligent strukturieren möchte?
Herzlich willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
Toni, wenn jemand den Begriff steueroptimierter Sparplan hört, denkt er sofort an irgendeinen Trick, an irgendeine clevere Abkürzung.
Ja, und genau da sollten wir direkt sauber anfangen, Marc. Ein steueroptimierter Sparplan ist kein Steuerspartrick. Es geht nicht darum, das System zu umgehen. Es geht darum, die bestehenden Regeln einfach klug zu nutzen.
Also es geht um Struktur anstatt um Tricks.
Ganz genau. Steueroptimierung beginnt oft nicht mit etwas Exotischem, sondern mit dem ganz simplen Fragen. Welches Produkt nutze ich? Wie wird es besteuert? Wie lang ist mein Anlagehorizont? Und passt die Lösung überhaupt zu meinem Ziel?
Denn ein Sparplan für Vermögensaufbau in 15 oder 20 Jahren ist etwas anderes als Geld, das ich vielleicht in 3 Jahren für eine größere Ausgabe brauche.
Absolut, Marc. Und deshalb ist schon der erste Denkfehler vieler Anleger. Sie suchen nach dem besten Sparplan, obwohl es den isoliert betrachtet gar nicht gibt. Es gibt nur den passenden Sparplan für die jeweilige Lebenssituation.
Lass uns mal damit beginnen, was viele kennen. Der klassische ETF-Sparplan im Depot.
Der ist für viele Menschen ein guter und sinnvoller Einstieg. Einfach, transparent, breit gestreut. Aber steuerlich sollte man verstehen, was dort passiert.
Zum Beispiel, Kapitalerträge sind in Deutschland grundsätzlich steuerpflichtig.
Richtig, Marc. Auf Kapitalerträge fällt grundsätzlich die Abgeltungssteuer von 25% an. Dazu kommt in der Regel noch der Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls GIRT-Steuer. Aber gleichzeitig gibt es den Sparerpauschbetrag. Manche nennen ihn auch Reichsteuerungsauftrag. Aktuell 1.000 Euro pro Person und 2.000 Euro bei zusammen veranlagten Ehegatten.
Das heißt also, bis zu dieser Grenze können Kapitalerträge steuerfrei bleiben, wenn ein entsprechender Freistellungsauftrag auch eingerichtet ist.
Richtig. Und das ist schon die erste Stelle, an der Steueroptimierung beginnt. Nicht spektakulär, Marc, aber wirksam. Denn erstaunlich viele Menschen nutzen ihren Freistellungsauftrag gar nicht so sauber aus und verteilen ihn einfach falsch auf mehrere Banken.
Also für die Hörer, erster Praxistipp. Bevor man über komplexe Konstruktionen nachdenkt, sollte man erst einmal die Basics bzw. den Freistellungsauftrag sauber einstellen.
Ganz genau, Marc. Denn wer hier nachlässig ist, verschenkt schon oft Jahr für Jahr unnötig Geld.
Ein wichtiger Punkt vielleicht auch, wenn wir beim Thema ETF-Sparplan sind. Viele Anleger irritiert das oder übersehen diesen Punkt, die Vorabpauschale.
Ja, das erleben wir regelmäßig. Viele denken, solange ich die verkaufe, zahle ich keine Steuern. Das ist bei Fonds und ETF so pauschal eben nicht ganz richtig.
Toni, erklär das doch nochmal bitte.
Ja, Marc. Die Vorabpauschale ist, vereinfacht gesagt, eine Mindestbesteuerung beim und ganz wichtig, thesaurierenden Fonds. Sie kann anfallen, auch wenn kein Verkauf stattgefunden hat. Relevant wird sie vor allem dann, wenn der Fonds im jeweiligen Jahr eine positive Entwicklung hat und der gesetzlich maßgebliche Basiszins entsprechend angesetzt wird.
Das ist eben genau der Punkt, den viele nicht auf dem Schirm haben. Sie sagen, ich habe doch gar nichts entnommen oder verkauft und trotzdem kommt es zu einer steuerlichen Belastung.
Ja, jetzt könnte es wieder sagen, das Finanzamt ist kreativ und versucht hier so, wie es geht, schon mal ein bisschen an Steuergeld zu kommen. Ja, das schließt nicht ein, dass ein ETF-Sparplan jetzt schlecht ist, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Es geht nur, wer Vermögen aufbaut, sollte die steuerliche Mechanik verstehen. Sonst wirken Dinge später wie unangenehme Überraschungen.
Jetzt gibt es aber auch auf der Depotseite einen steuerlichen Vorteil, den viele überhaupt nicht kennen.
Ja, du meinst die Teilfreistellung bei Aktienfonds.
Richtig. Bei Aktienfonds sind für Privatanleger 30% der Erträge steuerfrei, wenn sie die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Das gilt nach dem Investmentsteuergesetz sowohl für Ausschüttungen als auch für die Vorabpauschale und Veräußerungsgewinne.
Also auch das gehört zur Steueroptimierung. Nicht nur die Frage, welcher ETF, sondern auch, wie wird dieser steuerlich behandelt? Denn wenn zwei Lösungen am ersten Blick ähnlich aussehen, kann die steuerliche Ausgestaltung auf lange Sicht einen echt relevanten Unterschied machen.
Und genau dort wird es eben spannend. Nicht im ersten Jahr und auch nicht wirklich im zweiten, sondern über 10, 15 oder 20 Jahre. Ich glaube, an der Stelle ist ein wichtiger Gedanke, Steueroptimierung bedeutet nicht automatisch, dass ich heute gar keine Steuern zahle.
Sehr wichtiger Punkt, Marc. Es geht eher um drei Dinge. Erstens, Steuern vermeiden, wo es sinnvoll und legal ist. Zweitens, Steuern in die Zukunft verschieben, damit Kapital länger für mich arbeiten kann. Und drittens, die falsche Hülle für das richtige Ziel vermeiden.
Toni, es sollte also nicht heißen, wo zahle ich am wenigsten Steuern, sondern die Frage müsste lauten, welche Struktur ist für mein Ziel, meinen Zeithorizont und meine Entnahmepläne die richtige?
Exakt. Denn eine steuerlich interessante Lösung, die nicht zu Ihrem Leben passt, ist am Ende trotzdem keine gute Lösung. In den letzten Jahrzehnten wurden viele Euro verloren mit vermeintlichen Steuersparmodellen, die einfach nicht funktionieren, Schiffe, Filmfonds etc. Da war einfach die Motivation, Steuern sparen und am Ende, was hilft Steuern sparen, wenn das Kapital weg ist, Marc?
Und damit kommen wir zu einem Punkt, der für viele unserer Hörer besonders spannend sein dürfte. Wann reicht ein normales Depot und wann kann vielleicht ein Versicherungsmantel sinnvoll sein?
Genau da wird Steueroptimierung strategisch. Denn bei langfristigem Vermögensaufbau kann eine vorgebundene Versicherung unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich sehr interessant sein.
Was heißt denn unter bestimmten Voraussetzungen?
Bei nach 2004 abgeschlossenen Versicherungsverträgen gilt grundsätzlich, der Unterschiedsbetrag zwischen Leistungen und eingezahlten Beiträgen ist steuerlich relevant. Erfolgt die Auszahlung aber erst nach mindestens 12 Jahren Vertragslaufzeit und nach Vollendung des 62. Lebensjahres ist bei einer Kapitalauszahlung grundsätzlich nur die Hälfte des Unterschiedsbetrags steuerpflichtig. Das ergibt sich aus der einkommenssteuerlichen Vorgaben und den Anwendungshinweisen der Finanzverwaltung.
Wow, also die Hälfte der Erträge nur zu versteuern. Das heißt, für jemanden, der sehr langfristig denkt, kann das ein echter Unterschied sein.
Ja, ich versuche es jetzt nochmal so ein bisschen banal in einem nicht perfekten Beispiel zu erklären. Aber du hast ein Depot und das steigt jetzt von 100 auf 200.000. Und dann realisierst du irgendwann die 100.000 Gewinn und dann zahlst du 25.000 Abgeltungssteuer. Jetzt stell dir mal vor, du hast ein Konstrukt, wo du auch 100.000 anlegst und 100.000 Gewinn machst, aber die Besteuerungsbasis wäre nicht die 100.000, sondern nur die Hälfte davon. Wenn ich von der Hälfte nur 25% Abgeltungssteuer bezahlen muss, ist einfache Mathematik, da sparst du einfach schon ganz schön Geld. Ja? Denn man darf das nicht isoliert betrachten. Man muss natürlich auch von allen Anlagen, die Kosten, die Flexibilität, die Zielsetzung, die Verfügbarkeit und die konkrete Vertragsgestaltung mitdenken. Also ein paar Pferdefüße gibt es da schon noch.
Also ist nicht automatisch Versicherung besser als das Depot?
Nein, genauso wenig wie umgekehrt. Ein Depot kann hervorragend sein. Ein Versicherungsmantel kann in bestimmten Fällen sehr sinnvoll sein. Die entscheidende Frage lautet immer, für wen, wofür und für welchen Zeitraum?
Lass uns das nochmal greifbar machen. Wir nehmen zwei Personen. Beide sparen langfristig Vermögen. Beide investieren diszipliniert monatlich. Beide wählen vernünftige Fonds. Person A spart im klassischen Depot und nutzt den Freistellungsauftrag sauber, denkt aber vor allem in Flexibilität. Und Person B hat einen sehr langen Zeithorizont, möchte später strukturiert Vermögen entnehmen und legt großen Wert auf steuerliche Effizienz über viele Jahre.
Ja, da kann es sein, dass Person A, das Depot einfach als passende Lösung vorhanden ist. Einfach, klar, flexibel. Und für Person B kann eine zusätzliche Mantellösung interessant sein. Gerade dann, wenn sie zur Ruhestandsplanung oder zum langfristigen Vermögensaufbau passt.
Das heißt, Steueroptimierung ist am Ende immer eingebettet in die Gesamtstrategie. Toni, was sind denn aus deiner Sicht die häufigsten Fehler beim Thema steueroptimierter Sparplan?
Der erste Fehler ist ganz klar, Marc. Nur auf Rendite schauen. Viele sehen eine schöne Durchschnittsrendite und vergessen die Kosten, Steuern und Struktur.
Und was ist der zweite?
Ja, wie wir schon eben gesagt, dann den Freistellungsauftrag nicht sauber nutzen. Das ist banal, aber leider, leider weit verbreitet.
Und hast du auch noch einen dritten?
Kurzfristiges Denken. Viele können die optimale Lösung für die nächsten 6 Monate. Aber Steueroptimierung entfaltet ihre Stärke meist erst über längere Zeit.
Ich habe auch noch einen vierten, den ich ergänzen würde. Menschen wählen ein Produkt, weil sie irgendwo gehört haben, dass es steuerlich toll sein soll, aber ohne zu prüfen, ob sie mit der Lösung überhaupt richtig schlafen können.
Marc, absolut. Da hast du noch einen ganz wichtigen Punkt. Ein Sparplan muss nicht nur steuerlich sinnvoll sein, er muss auch menschlich tragfähig sein. Wenn jemand eine Konstruktion findet, die ihr nicht vertraut und ständig daran zweifelt, sie wie er nur abgeschlossen hat nach dem Motto, ich tue Steuern sparen, dann ist sie in der Praxis für ihn nicht die beste Lösung.
Und was sagst du dann Mandanten, wenn sie fragen, wie kann ich in meinem Sparplan Steuern optimieren?
Ich sage meistens, wir schauen zuerst nicht auf das Produkt, sondern auf ihr Ziel. Wofür sparen sie? Wie lange soll das Geld arbeiten? Wie flexibel müssen sie bleiben? Und wie sieht ihre Gesamtvermögensstruktur eigentlich aus?
Also ist wichtig, erst die Strategie und dann das richtige Produkt oder die richtige Hülle.
Genau, richtig, Marc. Das sehe ich zu 100% auch so. Denn erst wenn das Ziel klar ist, kann man sinnvoll entscheiden, ob ein klassischer ETF-Sparplan im Depot reicht, ob eine zusätzliche Versicherungslösung, also ein Mantel, sinnvoll ist oder ob vielleicht beides nebeneinander intelligent eingesetzt wird.
Ja, du hast es schon gesagt. Und das erleben wir ja oft. Es ist gar nicht entweder oder, sondern eine Kombination.
Richtig. Häufig ist die bessere Lösung eine saubere Kombination. Liquidität wird dort, wo sie gebraucht wird. Langfristiger Vermögensaufbau dort, wo der Anleger Zeit hat, das Geld einfach arbeiten zu lassen. Und steuerliche Vorteile dort, wo es zur Gesamtstrategie passt.
Ich finde beim Sparplan auch immer spannend, dass Steueroptimierung zwar wichtig ist, aber Disziplin ja oft am Ende noch viel wichtiger ist.
Du, Marc, da hast du vollkommen recht. Wenn man die Statistiken sich anguckt, ich glaube, jede zweite Versicherung reicht nie das Ende, die wird einfach vorzeitig gekündigt. Das ist natürlich sehr schade, weil da einfach Geld verloren geht. Ein steuerlich gutes Konzept bringt wenig, wenn der Anleger halt nach 2 Jahren nervös wird und dann einfach wieder alles umwirft.
Ja, oder beim Sparplan, wenn nach den ersten Schwankungen der direkt wieder gestoppt wird.
Der Renditekiller ist also nicht die Steuer, es ist in der Regel das Verhalten der Anleger, Marc.
Ja, das ist eigentlich eine schöne Botschaft, weil sie auch vielen Druck nimmt. Man muss nicht immer die perfekte Lösung haben, aber man sollte eine geeignete Lösung haben, die man auch langfristig durchhalten kann.
Sehr gut gesagt, Marc. Und wenn dann die steuerliche Seite auch nur sauber strukturiert ist, dann wird aus einem einfachen Sparplan ein wirklich gutes Vermögensaufbauens.
Toni, vielleicht geben wir unseren Hörern zum Schluss noch mal ein paar Fragen mit, an denen sie ihren eigenen Sparplan einmal prüfen können. Erstens, wie nutze ich meinen Freistellungsauftrag sinnvoll aus? Und, vielleicht auch ganz wichtig, wo habe ich überhaupt meinen Freistellungsauftrag hinterlegt? Zweitens, verstehe ich überhaupt, wie mein Sparplan besteuert wird? Und drittens, passt die Lösung, die ich benutze, zu meinem Anlagehorizont? Oder spare ich langfristig mit einer Struktur, die eigentlich nur kurzfristig gedacht ist?
Du, Marc, lass mich hier mal noch ein viertes ergänzen. Geht es mir vor allem um Flexibilität und langfristigen Vermögensaufbau oder auch um spätere Entnahmen? Ist mein Sparplan Teil einer Gesamtstrategie oder einfach nur ein Produkt, das ich irgendwann einfach geschlossen habe?
Wenn man das Ganze zusammenfasst, dann ist ein steueroptimierter Sparplan nicht automatisch der mit dem größten Werbeversprechen.
Sondern der, der zu ihrem Ziel passt, steuerlich sauber aufgebaut ist und ihnen hilft, über viele Jahre konsequent Vermögen dafür aufzubauen.
Manchmal ist es ein einfacher ETF-Sparplan im Depot und manchmal ist eine ergänzende Mantellösung sinnvoll. Sehr oft liegt die Stärke nicht in der Einzelentscheidung, sondern, wie schon erwähnt, in einer klugen Kombination daraus.
Genau, Marc. Denn Vermögensaufbau gelingt selten durch irgendeinen Aktionismus. Er gelingt durch Klarheit, Struktur und gute Entscheidungen, die man über einen langen Zeitraum treffen muss.
Lieber Hörer, wenn Sie sich jetzt fragen, ob Ihr bestehender Sparplan steuerlich sinnvoll aufgestellt ist, dann lohnt sich ein zweiter Blick oft mehr, als viele denken. Denn gerade bei längeren Laufzeiten können kleine strukturelle Unterschiede eine spürbare Wirkung entfalten. Vielen Dank, dass Sie heute wieder im Finanzdialog dabei waren.
Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren, mit Menschen teilen, für die das Thema vielleicht ebenfalls interessant ist.
Und wenn Sie noch Fragen rund um Vermögensaufbau, Struktur und kluge Finanzentscheidungen haben, dann begleiten wir Sie gerne dabei.
Bis zur nächsten Folge.
Bis bald.
Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf sumese.de.